Ich muss sagen, für uns, für den Podcast, war es ein erfolgreiches Jahr. Ich will nicht jetzt schon irgendwie ein Jahresfazit ziehen, aber in den letzten Wochen gab's ja immer wieder bei Instagram diesen Spotify-Jahresrückblick.
Rap oder so heißt das, ne?
Ja, genau.
Unglaublich, was für Wellen das schlägt, ne?
Ja, ja. Manchmal kann man schon genervt davon sein, aber es ist trotzdem schon, ich teile das immer nicht, weil bei mir sind immer ganz viele Kinderlieder drin, weil die Kinder auch über meinen Account hören. Und
war mal dir Top 1 bis 5 nur Kindersongs beim Privaten?
Nee. Dadurch, dass meine Kinder auch HSV-Songs hören, sind da natürlich auch ein paar Abschlusssongs dabei. Aber da ist dann schon irgendwie sind auch schon ein paar Kinderlieder dabei. Also, aber ich finde schon krass, ich hab heute mal in unseren Jahresrückblick geschaut und wenn ich da lese, dass irgendwie 44% unserer Hörerinnen uns 2023 entdeckt haben, also damit das erste Mal gehört haben, krass. Dann finde ich, ist das schon echt eine krasse Steigerung für unseren Podcast.
Und weißt du, wer dich noch entdeckt hat in diesem Jahr?
Na?
Mein Sohn.
Ach.
Du bist tatsächlich bei mir Spotify-mäßig mit Abschlag auf der Nummer 1. Das heißt, du bist für mich ein richtiger, ich sitze hier neben einem Promi gefühlt. nicht Taylor Swift, bei den meisten, die KI
Taylor Swift und Muchel, ja.
Spotify mir ausgespuckt, dass es Muchel aus Hamburg ist.
Bei mir ist Peter Pan auf Nummer 1.
Peter Pan?
Mhm, aber dieser, also
schon bei dir ist
der Malle-Song.
Ja, Malle-Song, ja.
1 bis 5 ist Mallorca tatsächlich.
Aber auch unser Podcast, ne, wie er bewertet worden ist mit 4,9, finde ich schon.
Ja, das ist geil. Also die Statistiken, da haben wir auch irgendwie, du hast die doch so halb studiert, ne?
Naja, was heißt halb studiert, aber 50, ich habe mal reingeschaut.
Erzähl mal was.
Ja, also wir haben 57% mehr Streams als im Jahr zuvor. Das ist schon echt eine starke Steigerung. 50% mehr Follower. Also
das auf Spotify alles jetzt nur.
Es ist jetzt wirklich nur auf Spotify bezogen. Wir haben ja auch noch andere.
Wo hört ihr deinen Podcast privat? Hörst du auf Spotify oder?
Ja, ich höre Spotify.
Ich höre mich bei Apple.
Ach, ja, okay. Ich auch. Ich höre auch bei Podcast, also bei der Apple App.
Ich bin da hängen geblieben.
Deswegen
irgendwie
bin ich leider auch. Die Statistiken sind bei mir musiktechnisch geil, aber podcasttechnisch nicht.
Mhm. Okay.
So wie HSV auswärts Scheißstatistiken hat und zu Hause geile.
Und immerhin irgendwie 3.352 Leute. Für die ist unser Podcast die Nummer 1. Also das finde ich schon, das ist schon
das echt, ist echt geil.
Also die Leute, die
ist krass, ne? Die Nummer 1, die ziehen sich keinen krasseren, kein Podcast mehr rein als das.
Also davon unserer Seite wirklich hier mal danke. Also
ja, finde ich schon mega.
Macht auch echt Spaß.
Ja.
Ohne euch irgendwie als Hörer irgendwie hier direkt vor uns zu haben, sondern einfach mit euch hier zu sitzen, auch wenn Bones heute mal wieder nicht dabei ist.
Ja. Goldkirchen-Konzert ist heute Abend. Ja, ich werde auch noch hingehen, aber
ich wollte gerade sagen, du bist ja auch da, aber du schaffst es trotzdem hierher zu kommen.
Ja, absolut.
Bones hat sich wahrscheinlich irgendeine Aufgabe wieder gesucht, dass er früher da sein muss.
Letzte Woche war ja die Extra-Probe seiner Stimme.
Ja.
Ich glaube Tenor oder sowas ist er. Mhm. Naja, da muss jeder natürlich seine Prioritäten setzen, so wie er denkt, dass er sie zu setzen hat.
Also, ja. Und ansonsten, was glaubt ihr, wie viel Prozent sind unsere Hörer sind eher weiblich und wie viele männlich?
Oh ja, also ich dachte immer sehr, sehr viel männlich, ne? Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube bei Instagram ist es nicht ganz 50-50, aber ich sag jetzt mal so 70-30.
Ich sag mal so 85-15, also wirklich ganz wenig weibliche Fans, auch an all unsere Sponsoren, wir brauchen eher ein männliches Produkt, ne?
Also tatsächlich sind es 12% weibliche Hörerinnen und 86% männliche.
Okay.
Also es ist schon sehr, ja, schon sehr deutlich. Aber und zumindest auf unserem Instagram-Kanal, finde ich, ist von der Response sind die Mädels schon immer
total
gut dabei.
Also da habe ich jetzt echt so gefühlt 70-30 irgendwie gedacht.
Ja,
aber
mindestens, ja.
Und man sieht auch viele Männer. Ich glaube, wir haben richtig starke Männer zwar, die zuhören, aber auch viele mit einem weiblichen Touch, weil Folge 294, eine Achterbahn der Gefühle, hat die meisten Hörer überzeugt. Also wir sollten doch ein bisschen mehr Gefühle hier zeigen. Und
bisschen mehr Helene Fischer vielleicht.
Bisschen mehr? Na, weiß ich nicht. Bisschen mehr Show. Aber ist es so, wenn ihr einen Podcast irgendwo hört, schaut ihr eher auf den Folgentitel oder wenn ihr einen Podcast, ja?
Also kommt drauf an, was für einen.
Also wenn du jemanden Neuen hörst, würde ich schon auch drauf schauen, aber ansonsten, wenn du an so einem Podcast hängen geblieben bist.
Ja, dann gar nicht. Ich gucke nur drauf und deswegen macht es keinen Sinn, das zu vergleichen, wenn Gäste da sind. Und bei uns sind natürlich keine oder kaum Gäste da.
Selten, ja.
Dann ja, also aber so, wenn halt keine Gäste da sind, dann höre ich mir das an und dann gucke ich mal, was so geht.
Altersgruppe, was glaubt ihr, welche Altersgruppe ist bei uns so die meisten vertretesten?
Ich würde sagen so um die 30.
28 bis 34 ist ganz klar unsere Altersgruppe.
Oh, was für eine Kaufkraft in der Gruppe. Das ist der einzige Kommentar, der mir dazu einfällt. Nein, Fußballfachkenntnis bei den Leuten, glaube ich, in dem Alter. Die haben ja alle schon Erfahrung, die sind schon lange dabei, haben alle schon gute Zeiten vom HSV auch zum Teil noch miterlebt.
Ja, zum Teil, aber vor allen Dingen auch Technik-Podcast-affin, ne? Also die Älteren ist ja manchmal noch Podcast noch nicht
aber,
ganz angekommen.
Aber auch, ne? Also auch hier 45 bis 59 oder auch über 60-Jährige sind auch echt immer noch einige Hörer. Also es ist wirklich komplett so durch die ganze ja. Altersklasse.
Ja, die Muchel, du wirst sagen, diverse Statistiken belegen hier, Augenzwinkern, dass wir unter den Top 5 Podcasts, also Gemischtes Hack ist, glaube ich, noch vor uns.
Aber Doppel, auch nur knapp.
Doppelgänger. Und dann kommt, glaube ich, auf Platz 3 wieder
sind
HSV,
wir schon.
Ja, ja. Was die meisten nicht erwarten würden von uns.
Ja. Und wir sind natürlich auch in vielen anderen Ländern ordentlich zu hören. Also
international
auch, ja. Jetzt klammern wir mal Deutschland, Schweiz und Österreich aus. Was glaubt ihr, wer ist denn auf Platz 4?
Oh, gute Frage.
Also ich würde sagen so Amerika, New York.
Nee, Spanien, Mallorca.
Nee?
Okay.
New York nicht?
Ah, Dänemark. Dänemark ist auf Platz 4. Ja, und dann kommen Luxemburg und Niederlande. Die Niederlande. Gibt also viele HSV-Fans, die uns auch in Dänemark oder halt auch in Luxemburg oder den Niederlanden hören. Dann gibt es natürlich noch viel, viel weitere Länder, aber das sind so die Top-Länder.
Ja, geil, interessant, auf jeden Fall. Muss man sagen, finde ich gut. Gutes Intro und da werden wir uns noch mehr Mühe geben. Und ihr könnt uns auch gerne supporten natürlich, ne? Also, wenn ihr mal den Podcast teilt, positiv bewertet.
Bewertet auf jeden Fall auch. Das war auch eine Statistik irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt so auf die Schnelle hierher reinbekomme, aber er wird auf jeden Fall ordentlich geteilt. Das konnte man auch, genau. Dein Podcast wurde überall geteilt. 78% WhatsApp, 11% Direktlink, Instagram, sonstiges, Textnachrichten. Also, auf WhatsApp wird unser Podcast auf jeden Fall deutlich... Also ziemlich häufig geteilt, das ist schon...
Gerne mal bewerten, gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung raushauen.
Nicht nur 4,9, sondern 5.
Nee, direkt 5, bam.
Auch für Bones.
Ja. Also. Dann kann man in die Kommentare schreiben, ja, okay, eigentlich abzüglich Bones, aber die 5 Sterne wären natürlich schon...
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute zu dritt. Kai, Muchel und ich, Gato, ich bin dabei. Bones habt ihr schon eben gehört. Der ist lieber singen, anstatt sich um den HSV zu kümmern. Wir
natürlich, nach so einem Derby geht man lieber singen, als das aufzuarbeiten.
Ja. Skandal.
Wahrscheinlich hat er es eh nicht gesehen.
Er war ja schon vor dem Derby nicht da. In der Derby-Woche.
Ja.
Hat uns hängen lassen.
Ja, er ist... sein Herz ist, glaube ich... ja, ich weiß auch nicht.
Okay.
Es tickt bei ihm anders als bei uns.
Ja, richtig. Weil ich glaube, da ist so ein bisschen halt noch so ein bisschen Rostock drin.
Ja.
Muss man nochmal rausbekommen.
Ja. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr raus aus ihm.
Nee, ist ja auch irgendwie ehrlich, wenn es ein bisschen bleibt, aber trotzdem. Naja, nun gut.
Derby-Woche.
Derby.
Ja.
Derby-Woche. Muchel, du warst anwesend.
Ja.
Kai und ich waren ja leider nicht anwesend. Wir hatten ja die Weihnachtsfeier, die unglücklich auf den Termin gefallen ist. Ich hätte tatsächlich, Achtung, ich hätte eine Karte gehabt. Noch bitterer, ne? Muss man sagen.
Bist du eigentlich Geschäftsführer von der Firma?
Ja. Es gab auch ursprünglich einen anderen Termin zur Verteidigung, aber da ging es nicht, weil... auch im Willen.
Ich will jetzt gar nicht die Ausrede hören, weil die kann nicht schlimmer sein als das Derby.
Ich weiß jetzt auch schon, diverse Hörer werden uns jetzt im Nachgang sofort sagen, Abbruch. Deswegen, wir haben es natürlich sauber aufgearbeitet, ne?
Wir sind natürlich
vorbereitet und haben alles.
Aber es war
halt
on top doppelt bitter, als die Weihnachtsfeier dann eigentlich feststand und dann hat Stübi angerufen und so, yo, Gato, was geht? Sag mal, hast du Bock, wie letztes Jahr wieder mit zum Derby zu kommen? Ich hab irgendwie 2 Tickets. Ich so, wenigstens hätte ich dann irgendwie, dass ich kein Ticket habe, aber ich habe mich nicht mehr aktiv bemüht, weil ich dachte so, okay, dann kann ich irgendwie für mich selber sagen, ja gut, ich habe kein Ticket und dann wurde es mir an mich drangetragen, noch schlimmer und ja, naja, dann saßen wir da mit den Handys irgendwie, ich habe davor natürlich so ein bisschen schon geguckt, aber unsere Weihnachtsfeier ging dann auch um 18 Uhr los, 18:30 war Anpfiff, davor habe ich noch ein bisschen Stories gemacht und danach war dann
Kai winkt ab,
ja.
Hör auf, er kann es nicht hören. Ja.
Muchel, wie war's? Erzähl uns doch mal.
Vor dem Spiel ging's doch schon los.
War ja.
Das Heimspiel, oder? Von der Stimmung?
Von der Stimmung. Boah, vielleicht kann ich das schon mal spoilern. Ich fand zwar eins der beschissensten Derbys, wo ich war.
Oha, erzähl mal, wieso.
Von der Stimmung oder vom Spiel?
Ja, weiß nicht, insgesamt. Ich fand's insgesamt, es war einfach scheiße. Weiß ich nicht, also.
Es war kalt.
Ja.
Damit geht's los, ne?
Damit geht's auch. Ich bin auch nach dem Spiel, um das jetzt auch schon mal vorwegzunehmen, ich bin sonst immer auf dem Kiez, ne, noch ein bisschen irgendwie schauen, ein bisschen, dann gab's immer Rennereien und ein bisschen, ne, es war halt Derby halt so, ne. Ich bin direkt nach Hause, ich war so durchgefroren, ich war so genervt, so, also nicht nur über das Ergebnis, was am Ende ja gefühlt wie ein Sieg war, aber es war kalt, irgendwie der Gästeblock mit den Netzen, ständig war irgendeine Schwenkfahne, ich habe so wenig vom Spiel gesehen wie schon lange nicht mehr, weil die Plätze bescheiden waren. Es hat mir echt den Spaß am Derby genommen und ja. Also, wie ging's los? Ein Derby-Tag, es gab den Mobmarsch, der von den Ultras gemacht worden ist, man hat sich am Fischmarkt getroffen.
Das sah wild aus.
Das sah auf jeden Fall imposant aus. Also das war schon ein ganz guter Haufen, der da losgelaufen ist. Dann die unten an den Landungsbrücken lang und dann, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Straße da hoch?
Ja, ich weiß welche.
Am Bismarck-Denkmal vorbei.
Ja.
Genau, und dann
beim nochmal ganz kurz eingehakt, Stübi ist dann mit einem anderen Homie dann da hingegangen. Ja. Und die sind auch mitgelaufen. Und ich meinte so, ja geil, schick mal ein paar Videos. Und eins habe ich auch gepostet davon. Und ich meinte, ja geil, geil, mehr, mehr. Und dann ist, aber das ist ja, ich sag jetzt mal, normal bei so Marsch, Handys sind da ein bisschen verpönt, ne?
Ja, grundsätzlich.
Das war ja so, wie man ankommt und so. Und dann während des Marsch meint er so, nee, jetzt hier Handy rausholen und so ist nicht. Und ich so, ah, okay, ja, stimmt. Kann ich mich dran erinnern, als der Marsch mich manchmal beim HSV vorbeigelaufen ist, dann hat man ja auch manchmal so raufgehalten und dann alle so, ey, was soll denn das hier, wir sind keine Affen im Zoo, Handys weg! Mhm. Und dann so, ja, okay, alles klar, hast recht, Bruder. Und dann, aber es, ja, eigentlich auch ganz ehrlich, muss man sagen.
Ja, genau, es ist ja so eine Generation geworden mittlerweile, oder wir sind ja alle so eine Generation, immer Handy raus, irgendwie Social Media, wir machen es ja nicht anders. Und da wird bei so Sachen auch wie auf Konzerten von vielen Künstlern wird gesagt, so hey, jetzt nimmt mal die Handys runter, genießt mal das Konzert, genauso auch bedingungsloser Support, eben bei so einem Mobmarsch, wo es dann Leute gibt, die Fotos davon machen, das muss nicht jeder machen, sondern es sind dann offizielle Fotografen auch aus der Szene da, die dann geile Bilder machen, die man danach irgendwie teilen kann oder whatever. Aber deswegen, ja, ist das immer so eine Sache, die natürlich auch immer irgendwo, genauso wie im Blog, wo es dann heißt, ey, mach lieber mit, als irgendwelche Bilder zu machen, supporte mit und kümmere dich nicht darum, irgendwelche Videos und sonst was zu machen, damit du auf Social Media was teilen kannst.
Alles gut.
Aber genau, Mobmarsch war cool, gut, Stimmung war gut. Wir haben uns mit ein paar Leuten am September getroffen, oben direkt Ecke Feldstraße da oder an der Feldstraße und haben uns dann in den Mobmarsch mit eingereiht. Und sind dann zum Stadion gegangen. Tatsächlich hatte die Polizei dieses Mal, hatte sie auch schon angekündigt, etwas anders gemacht bei der Einlasskontrollen. Also es gab nochmal so ein Zwischengate, dass man sich nicht komplett vorne vom Eingang am Gästeblock halt sich alles staute. Ich fand das ist
sehr eng da, ne?
Ja, es
also
ist
ein kleiner Schlauch.
Es gibt, glaube ich, keinen Verein, der da keine Probleme hat. Und ja, also
Hamburger Dom war noch, ne?
Hamburger Dom war noch, also dann ist es dunkel, dann hat es geschneit und es waren die Voraussetzungen sind da einfach im Gästeblock einfach eine glatte 6. So, das muss man einfach mal sagen. Sie sagen, ja, was sollen wir denn machen? Ja, dann kümmert euch darum, dass ihr irgendwie die Eingänge anders macht oder mehr Ticketschalter oder keine Ahnung. Also es ist einfach für einen Gästeblock, für ein Zweitligastadion, für so ein Spiel. Es ist einfach unzumutbar und das wurde ja im Vorwege auch schon vom Supporters Club überall thematisiert, auch immer nach den letzten Derbys schon, was da alles passiert ist. Ich kann mich noch ans letzte Jahr erinnern, wo ich konnte gar nichts machen. Ich habe mich einfach nur treiben lassen von der Menge.
Füße hoch und treiben lassen,
ja. Und ich bin wirklich nicht klein und auch nicht der Leichteste, aber ich hatte gar keine Chance links und rechts, sondern so ein Druck da. Und ich will gar nicht wissen, wie es da mit anderen Leuten irgendwie bestellt ist, die körperlich nicht so in der Verfassung sind oder vielleicht auch irgendwelche Jugendlichen oder auch Kinder, die jetzt vielleicht beim Derby nicht zwingend was im Gästeblock zu suchen hätten, aber das ist ja jedem freigelassen. Auch das kann ja nicht sein, dass man da keine Option hätte, das zu machen. So, dementsprechend haben sie dieses Mal was geändert und ich muss sagen, ich fand's relativ gut. Ich habe auch relativ lange gewartet, bis ich ins Stadion reingegangen bin. Da war es relativ leer, also so entspannt bin ich noch nie in den Gästeblock von den Zecken gekommen. Und dementsprechend war der Einlass relativ gut geregelt im Stadion, denn das übliche Toilettenscheiße, Stadionscheiße.
Ja, und die Aufstellung vom HSV, hat der ein Spieler richtig vorgelesen oder was war das? Oder
ach so, ja. Ja,
da, macht er das extra, der Stadionsprecher?
Ja, also das ist immer so, ne, wir machen uns hier mal lustig über Stadionshow oder ich bin ja immer so ein großer Verfechter davon, so, boah, ich brauche das alles nicht. Da hast du den Salat, ne? Naja, was heißt, da habe ich den Salat? Die machen sich halt wirklich nichts da draus. Denen ist das relativ wuppe. So, das wird, da gibt's keine Show. Das wird abgespult wie sonst auch immer, mit falschen Namen vorlesen und manche Sachen sind auch bewusst, ne? Wie sie einmal gesagt haben, jetzt haben die Hymne vom HSV und dann haben sie Wer wird deutscher Meister gespielt, wo es bei uns irgendwie um den Abstieg ging. So, das ist dann irgendwie, ja, da machen sie sich dann Spaß draus. Aber ansonsten ist Stadionshow bei denen eher gleich null. So. Ja. Ich weiß gar nicht, der Stadionsprecher, kann ich gar nicht sagen, wie der aussieht.
Oder also ich fand vor einem Jahr gruselig. Also das waren irgendwie Praktikanten am Mikrofon. Und also fand ich, ja, weiß nicht. Man ist
klar, wir sind anders gewohnt, ne? Dass, wenn wir Stübi haben bei uns, der natürlich das Ganze aus dem FF macht und als Stadionsprecher und Moderator und als Sprecher halt, das ist sein Beruf, der kann das, der kann das nicht nur fachlich, sondern auch macht er das einfach aus Überzeugung, weil er den HSV halt im Herzen hat, so, ne?
Und da sind ja auch 2-3 Leute, die das planen, die ganze Stadionshow und nicht genau. So, also da muss er nichts planen, da muss er sagen, hier Mikro und...
Aber so allgemein ist es ja auch ein Vorteil, wenn da bei Pauli alles nicht so aufgeheizt wird und man eben dann zu 80% die HSV-Fans hört, ne? Die da richtig für die Stimmung gesorgt haben.
Ja. Aber wie gesagt, Stimmung war gut, aber ich kann mich an viele Derbys erinnern, wo die Stimmung deutlich geiler war und wo das Stadion mehr gebrannt hat. Und ja, es waren geile Choreos, aber es waren wenig Spruchbänder. Also da war schon deutlich mehr. Also ich fand, ich fand das Derby nicht geil. So. Gästeblock, jetzt hatten sie neue Netze, man konnte noch schlechter sehen. Also, weiß ich nicht, alles ist halt auch ein scheiß Verein, scheiß Stadion. Ich bin froh, wenn wir da nächstes Jahr nicht mehr hin müssen.
Absolut.
Und das wird so geil, wenn Pauli dann, ab dann geht's bergab oder vorher schon, wenn Pauli dann mal im Volkspark vorbeikommt, dann
sie haben jetzt
wird
ihr,
alles ganz anders.
Sie haben jetzt ihr Jahr gehabt, quasi. Sie haben ja immer so ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr. So,
ja. Dann ciao.
Dann ciao.
Aber kommen wir mal zur Aufstellung. Ich finde ja auch spektakulär. Wir hatten ja dann kurz vorher meldete sich Schonlau gesund. Dann waren wir der Meinung, finde ich auch gut, dass das Derby jetzt noch irgendwie zu früh kommen würde nach so einer Verletzungspause. War meine Meinung auf jeden Fall. Er sollte dann auch auf der Bank Platz nehmen und nicht eingewechselt werden. Und
aber zu Schonlau kann ich kurz nochmal einen Side-Fact sagen. Wir lagen, das greift jetzt gerade ein bisschen vor, aber es ist nun mal die Situation, wir lagen 2-0 hinten und die Spieler sind zum Gästeblock gekommen und haben sich warm gelaufen, unter anderem auch Schonlau. Und ich fand's, ja, wie soll ich sagen, ich fand's irgendwie ein bisschen komisch. Er ist auch zum Gästeblock gekommen und hat die Leute so motiviert, so nach dem Motto, so, ey, komm, gib mal Gas und so. Und ich dachte so, Alter, ihr liegt 2-0 hinten und ihr sagt uns, wir sollen Gas geben. So, also so nach dem Motto, ne, klar, ich weiß, das war mit Sicherheit so nicht gemeint, aber das kam irgendwie komisch rüber, so, weißt du? Liegt 2-0 im Derby hinten, kommst zum Gästeblock, dich warm laufen und machst so diese Antreiberfunktion, diese Armbewegung, so nach dem Motto, ey, kommt jetzt, ne, und Gas geben und so. Digga, gebt ihr mal Gas.
Ja, glaube
ich. An uns liegt's gerade nicht.
Ja, so, ne? Ich weiß, was du meinst. Ist auch, andere Sichtweise, wenn man es noch extremer zuspitzt, wenn es jetzt das Endspiel, ein Finale wäre, dann würde man sagen, gut, die Aktion irgendwas verändern, irgendwie nochmal pushen.
Ja, ich will da gar nicht zu viel reininterpretieren, aber es war so ein Moment, wo ich da so, boah.
Einem ist kalt, man gibt alles und die Spieler sind scheiße.
Und du liegst 2-0 hinten gegen die Zecken, ja. Alter, ey.
Und dann kommt einer und sagt, ey Jungs, jetzt gib mal Gas und so, halt die Fresse, ey.
Ja, genau, schwierig, aber ja.
Und hat ja trotzdem irgendwie geholfen.
Ja.
Auch, keine Ahnung, ob Sarah lag.
Er sollte recht behalten, aber ich bin beim
Rücken. Okay, interessant.
Komisch rüber. Aber dann, unser Rohdiamant war rechts hinten wieder da.
Van der Bremt, ja.
So, das macht ja Hoffnung auch für die Zukunft, ne? Also, weil, wie gesagt, ich finde, Rohdiamant beschreibt es ganz gut. Aber in dem Spiel sollte das noch nicht helfen. Also.
Wir haben ja mit einer Doppel-6 auch taktisch gespielt.
Auch das ist neu, ne? Extrem krass, weil wir immer gesagt haben, auf keinen Fall, also wir oder ich, weiß ich nicht, haben ja analysiert, Doppel-6 macht Walter nicht, ist er zu stur. Ich finde schon,
er wollte mehr absichern hinten.
Er passt sich schon an. Also dieser Slogan, da fehlt einfach manchmal die Anpassung und so. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht, wenn man eine Doppel-6 aufstellt.
Hat aber nicht so ganz funktioniert, ne? Ich glaube, Poreba in der Halbzeit raus, hat so ein Lala-Spiel gemacht.
Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ihn vom Einsatz her und vom Biss her, fand ich, hat er, ja, es hat nicht alles geklappt, aber ich fand ihn von der Einstellung her, fand ich ihn, das, was ich gesehen habe, und ich habe leider wenig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich ganz okay. Ne? Ja. Also, ja.
Gut. Wäre auf jeden Fall eventuell nochmal eine Option. Also ein Hörer schreibt bei Instagram auch, Gil schreibt mit Doppel-6, viel besser gewesen im Pauli-Spiel als sonst, in Klammern ein bisschen stabiler.
Ja. Also das war klar. Es war natürlich auch der Plan von Trainer Staff, irgendwie ein bisschen stabiler hinten zu stehen gegen St. Pauli, die natürlich sehr schnell um Umschaltspiel und auch in die Offensive gehen. Das machen die schon, das muss man einfach auch anerkennen, auch wenn ich denen sonst nichts anerkenne, da sind sie schon nicht so schlecht. Ne?
Aber wie erklärt ihr euch das, dass wir jetzt schon diverse Spiele hatten und da, ja, es gibt auch viele andere schöne Statistiken oder schöne Eindrücke, aber wie erklärt ihr euch, dass wir jetzt schon so häufig so eine erste Halbzeit haben, wo wir sagen, da müssen wir uns auch nicht beschweren, wenn wir 4-0 hinten liegen,
ja,
und wo wir so extrem schläfig rauskommen, weil ehrlich jetzt, ja, ich glaube, dass Walter genau das mit der Doppel-6 verhindern wollte. Ja? Er hatte gesagt, ey, bloß nicht bei St. Pauli jetzt erstmal unter die Räder kommen und so weiter. Und dann passiert genau das. Was ist da los mit der Truppe? Hat der
Trainer
da überhaupt noch einen Einfluss drauf? Oder, also was willst du machen? Willst du die Mannschaft jetzt vor jedem Spiel eine klatschen, die anschreien? Macht er wahrscheinlich sogar. So, was ist da los? Also, oder sehe ich, übertreibe ich?
Ja, weiß ich nicht. Also am Ende des Tages war die erste Halbzeit eine glatte 6. So, du fängst zwei Tore, wo wir auch ganz offen mal drüber sprechen können, ob das Tore waren, die hätten zählen dürfen oder auch nicht.
Offensichtlich nicht, schreibt der Kicker zumindest. Aber
also ich bin bei dem Tor gegen Meffert, wo er weggestoßen wird. Da finde ich auch, das ist für mich ein klares Foul. Das wird sonst auch gepfiffen. Also ich meine, mit dem Arm irgendwie am Kehlkopf ihn wegzuschieben, das ist für mich klar ein Foul, beziehungsweise hindert er Meffert irgendwie daran, der fällt zu Boden. Das ist für mich, wäre für mich auf jeden Fall vom Videoschiedsrichter auf jeden Fall eine Sache, wo er hätte eingreifen müssen.
Also ich bin der Meinung, dass eigentlich man immer sagt, dass sich solche Fehlentscheidungen, ja, über die Saison ausgleichen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in der letzten Rückrunde, in dieser Hinrunde bisher, ich habe das Gefühl, wir schleppen. Das ist auch gar nicht, glaube ich, bewusst. Ich sehe auch gar keine Verschwörungstheorie, ja. Aber Fakt ist, in meinen Augen, wir haben da eher so ein Laster, was wir mit uns tragen. Also wir haben eher ein paar Entscheidungen zu viel Unglückliche gegen uns gehabt und zu wenige für uns bisher gehabt. Also wir sind da eher in der unteren Tabellenhälfte, was diese Schiedsrichterentscheidung in entscheidenden Situationen für uns ist. Weil letztendlich nach den Regeln, und danach muss man sich richten, muss gespielt werden, und nach den Regeln waren hier zwei Tore einfach nicht ganz gerechtfertigt. Auch, ich will damit nicht eine Leistung schönreden, ich möchte damit nicht sagen, dass man nicht trotzdem selber Schuld hat, weil man muss sich sein Glück auch irgendwie erarbeiten, man muss dann halt so überlegen sein, dass man solche Entscheidungen auch verkraften kann und so weiter, ja. Aber trotzdem, Fakt ist für mich, dass wir wirklich mehr entscheidende Situationen vom Schiedsrichter gegen uns bekommen haben in den letzten Monaten, also jetzt nicht nur in einem Spiel oder so, als die meisten anderen Teams. Und das spürt man dann auch an den Punkten.
Ja, kann ich gar nicht so unterstreichen, weil ich das selber gar nicht so weiß. Ich glaube, man sieht das immer auch sehr aus einer eigenen HSV-Brille, dass wir da immer sehr benachteiligt werden. Da würden mir tatsächlich Zahlen auch mal helfen, wenn das wirklich so stimmt.
Ja, vielleicht kann ja mal ein Hörer uns das alles auflisten, wo wirklich klar im Nachhinein, ja, diesmal war es ja so Gräfe, ja, also das würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir jetzt mal Gräfe als Richter, ja, nicht mich, nicht dich, nicht Gato, sondern Gräfe sagt, das waren als Oberschiri-Meister sagt, das waren zwei nicht reguläre Tore. Ich finde, dann muss man abschließen und sagen, dann nehmen wir das jetzt mal als Fakt an, dass das nicht zwei reguläre Tore waren. So. Und ja, vielleicht kann ja uns ein Hörer da helfen und nochmal ein paar andere Beispiele auflisten, wo eben dann auch die Schiedsrichter im Nachhinein das Urteil ganz klar als falsch angesehen haben, was gegen den HSV getroffen wurde.
Bringt uns natürlich wenig. Also genau, das ist ja 2-2 jetzt. Das Spiel wird sicherlich nicht nochmal gespielt.
Aber der Punktestand dann manchmal, ne?
Das ja, aber da. Ja, nee, dann kannst du auch sagen, ja, der eine Elfer war nicht drin und dann. Wir hätten aber genauso Glück mit irgendwelchen anderen Toren noch lassen. Also, I don't know. Da, also ich sag mal so, das ist jetzt irgendwie kein. hätten wir überragend gespielt jetzt im Derby, dann würde ich sagen, boah, wir haben jetzt aber zwei Gegentore bekommen. Aber wenn ich jetzt hier mal so die Kommentare durchgehe, da schreibt Nenad so, kein Kommentar zum Spiel, würde sonst ausrasten. Oder Albus schreibt, na, immer noch optimistisch, wächst Aufstieg, der Trend ist Stagnation ins Mittelmaß. DGO schreibt, Weiterentwicklung, Fragezeichen, zurzeit geht es leider in die falsche Richtung und so weiter. Mit welchen Gefühlen geht es in die Rückrunde, schreibt Schulte Luca. Ich habe nicht einen Kommentar hier ausgelassen, würdet ihr jetzt die Rede unterschreiben? Grüße gehen raus an Kiel, schreibt Erik.
Wir sind auf Platz 3, ne? Mhm. Ich habe ja immer gesagt, lieber auf Platz 4, ne? Dann statt 3. Also.
Ja. Aber zur Halbzeit war es doch ganz klarer Tenor in allen Gruppen, überall bei Social Media, weiter raus.
Und das finde ich auch so krass, das war schon, hatten wir hier im Podcast auch beschrieben, als das 2-2 gegen Braunschweig fiel, ja, da haben auch auf der Tribüne alle die Nerven verloren. Man hat das Gefühl, es brodelt so in allen, ja, und auch jetzt gegen Pauli, alle waren so, alle sind dann so verleitet, eher die Spirale nach unten negativ zu sehen.
Ist ja auch immer einfacher.
Ausrutscher. Ja, aber darf ich mal fragen, wie seht ihr das? Also das ist echt krass beim HSV. Ich glaube, das ist eine HSV-Krankheit mittlerweile. Wenn Pauli genau das umgekehrte Spiel gehabt hätte. Also wir hätten 1-1 wie Pauli gespielt, wären in Führung gegangen, hätten die erstmal an die Wand gespielt und Pauli hätte dann noch das 2-2 geholt. Dann hätten bei Pauli alle gesagt, Mensch, geil, wie effizient ihr hier noch was geschaffen habt. Und dann hätten alle über den HSV gesagt, ey, HSV den Sack wieder nicht zugemacht, alles richtig scheiße. Also wenn HSV spielt wie Pauli,
klar,
ist HSV scheiße. Wenn HSV spielt wie HSV in dem Spiel, sind sie auch scheiße. Das ist ja wirklich so, es wird immer eher so eine negative Spirale reininterpretiert und gesehen.
Wir haben ja jetzt 2-2 gespielt. Wem würdet ihr denn dieses 2-2 zuordnen? Also wer ist für euch derjenige, der das Ruder rumgerissen hat? Ist es denn jetzt auch Walter, der in der Halbzeit gesagt hat, okay, ich stelle um, setze jetzt auf die Offensive wieder mehr, dass ich über den Flügel komme, ne, mit Dompe, den er dann eingewechselt hat?
Ja klar, mit den Einwechslungen müsste man sagen, hat Walter jetzt das Spiel rumgerissen? Die Frage ist natürlich, muss man auch fair sein, hat er nicht dann aber auch völlig falsch aufgestellt am Anfang, ne? So.
Klar, aber das zeigt...
Poreba hat er selber korrigiert, muss man eher auf seine Kappe nehmen. Er bringt Poreba rein, korrigiert dann selber mit Poreba. Das, wenn jetzt zum Beispiel...
Ja, aber das ist ja das, was ich meine, ne? Dass es wird immer so auf Walter rumgehackt und dass er irgendwie nichts ändert oder dass er nicht anpassungsfähig ist. Jetzt stellt er was um.
Total interessant.
Und stellt ja. in der Halbzeit, merkt in der Halbzeit aber, es funktioniert nicht. So,
Und holt dann aus 0-2 noch einen Punkt beim Tabellenführer.
Genau, deswegen ne? kannst du, deswegen ja jetzt meine Frage, ist es
eigentlich sensationell.
Naja, was heißt sensationell, aber ich finde, das wird immer so ein bisschen vergessen, also es wird immer nur mit der Keule draufgehauen, so Walter raus, aber dass er vielleicht jetzt auch derjenige war, der das Ruder rumgerissen hat, was er vielleicht auch hätte von Anfang an machen können, aber du darfst auch immer nicht vergessen, auch die Gegner stellen sich ja auch, also die machen ja auch ihre Arbeit, ich meine, die sind ja auch nicht, ne, die haben ja auch nicht mit dem Hammer geduscht, so, die wissen ja auch, wie Fußball funktioniert, die stellen sich ja auch auf den HSV ein und die stellen auch ihre Taktik ein und die wissen auch, was da kommt, genauso wie der HSV das von den Gegnern weiß. Und am Ende ist in der ersten Halbzeit das Konzept von den Zecken einfach besser aufgegangen. Wir haben versucht, mit einer Doppel-6 einfach überraschenderweise auch vielleicht den Gegner irgendwie zu überraschen, weil sie vielleicht nicht damit gerechnet hätten. Ja, ist nicht aufgegangen, scheiße. Dafür haben wir in der Halbzeit korrigiert und haben nochmal das 2-2 geschafft. Ja. Ist natürlich nicht geil, ein Sieg hätte jeder von uns lieber gehabt, aber ich finde, es ist trotzdem ein Punkt für Walter. So. Okay.
Darf ich da mal sagen, wir sind beim HSV im Moment mit ganz vielen 50-50 Situationen. Ja? Also es ist ganz viel im Moment noch mehr als früher schwarz-weiße Entscheidungen. Ja? Jetzt wie Walter, hat er eher falsch aufgestellt oder hat er eher sensationell die Punkte geholt? Bitte einmal eine klare Meinung von euch zu folgender Situation. Heuer Fernandes mit dem Tor des Jahrhunderts, was wir jetzt schon in jedem Liga-Rückblick als Hauptattraktion haben werden. Ist das ein klarer Walter-Fehler? Ja, weil er fordert dieses auf engstem Raum, Pauli drückt, fordert er heraus, dass die Spieler sich hinten den Ball zuspielen, am eigenen Fünfer. Ist das
fordert er nicht. Also klar.
Also ganz klar. Oder ist er völlig machtlos, weil welcher Trainer kann auch nur irgendwas dafür, dass der Torwart den Ball mit Macht 8 in die eigenen Dreschen haut?
Also kann kein Trainer was dafür. Ich meine, der Ball springt vorher ein paar Mal noch auf. Irgendwie trifft er unglücklich. Das passiert irgendwie. Okay, das ist also jetzt gerade in so einem Spiel passiert.
Walter hat damit gar nichts.
Nein, nee, natürlich kann er sagen, aber er gibt ja den Spielern auch den Freiraum, was sie zumindest selber sagen. Das, ich kann ja auch nur das irgendwie beurteilen, was ich lese und was ich höre, dass sie Entscheidungen selber treffen dürfen. Und das ist ja eine Entscheidung, die er nicht eher vorher reingerufen hat. So, ihr spielt den jetzt so hinten raus, klar, machen sie das gerne. Aber wenn sie merken, dass dann Pauli mit zwei Spielern so eng steht.
Ach, im eigenen Strafraum.
Im eigenen Strafraum, was
nicht verboten ist.
Ganz offiziell ist, dann musst du das, die Kirsche vorne raus.
Was er ja aber macht dann, ne? Er will ja in dem Moment die Kirsche raus.
Ja, musst du aber gleich machen.
Musst du gleich machen, ne? Ja, also ja.
Es ändert nichts. Es ist jetzt so gekommen. Ja. Ich bin froh, dass wir das 2-2 noch geschafft haben, weil sonst hätten.
Ich glaube, die Quote war allerdings 1,1, dass uns das irgendwann in der Saison wieder fährt, weil wenn du einfach da hinten so Harakiri manchmal rumspielst, ist es part of the game.
Ja, mit der Spielweise provoziert man vielleicht 1-2 Tore, die daraus resultieren. Die Frage ist, kriegst du dann 3-4 Tore vorne, die du schießt, so.
Haben wir auch schon gesehen. Heuer Fernandes hat schon welche aufgelegt.
You never know. Ja, Fakt ist tatsächlich, die Zündschnur ist weiterhin sehr kurz. Die Kommentare sind eher anti. In der Halbzeit war laut Muchel oder ich würde mal sagen 90% wahrscheinlich Walter raus. Jetzt ist es irgendwie 70%. Sie fordern nicht Walter raus, aber ganz viele stellen mal so eine Frage in den Raum, wie ist das denn aktuell mit der Weiterentwicklung und sehen das
der alles. Walter oder Weiterentwicklung?
Beides. Das ist momentan schwierig. Ich glaube, wir diskutieren es jede Folge und jedes Mal kann man Pro und Contra halt für Walter oder gegen Walter irgendwie suchen. Und
ich sehe halt auch keine Alternative.
Also Urs Fischer, ja. Wenn man den kriegen würde, wenn er sich darauf einlässt, I don't know. Keine Ahnung, wie er ist, aber für mich, also er hat es ja auf jeden Fall irgendwie schon mal von der zweiten Liga in den Champions League geschafft. So schlecht ist es jetzt irgendwie nicht und ist jetzt auch kein Schaumschläger, sondern eher so Typ bodenständig, ehrlich, so wo man sagen würde, ja, den würde ich gerne einstellen.
Gramotzes wird es auf jeden Fall nicht, denn der
hat. Aber Walter ist ja eher Typ HSV, ne?
Gramotzes wird es eher nicht, weil der hat gerade in Kaiserslautern unterschrieben, vor ein paar Stunden oder gestern, ja. Keine Ahnung. Auch crazy, ne? Also es gibt nicht wenige Leute, die gesagt haben, dass Schuster da eine gute Arbeit gemacht hat, dass er zu den Top-Trainern der zweiten Liga gehört, aber da war die Zündschnur noch viel kürzer als beim HSV.
Vielleicht ist da irgendwas vorgefallen oder irgendwas, irgendwelche bisschen No-Gos, weiß ich nicht, aber ja.
Ich muss sagen, ich finde diesen Fact sehr interessant, weil man sagen muss, dass ich glaube, dass jetzt, wir haben den 15. Spieltag und ich glaube, Hertha ist vielleicht schon ein bisschen früher angekommen, aber Schalke und Hertha sind jetzt für mich mit einem deutlichen Pfeil nach oben. Ich glaube, bei Schalke kommt das zu spät, aber mit Hertha wird in meinen Augen jetzt noch zu rechnen sein. Also nur kurz zum Hintergrund, Hertha gewinnt 5-1 gegen Elversberg und Schalke gewinnt 4-0 gegen Osnabrück. Jetzt soll mir keiner kommen mit, ja, das sind ja auch schwache Vereine, wir wissen selber, wie schwer das gegen die ist. Hertha immerhin schon mit 21 Punkten, gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube, wie gesagt, bei Schalke wird das nichts mehr. Aber auch Düsseldorf präsentiert sich wieder stärker. Also man hat das Gefühl, von hinten kommt die Kavallerie langsam. Ne? Man muss jetzt gucken, dass man selber in Topform wiederkommt, weil sonst...
Tabellarisch hinken wir auf jeden Fall hinterher. 15 Spiele, 28 Punkte, also Minimum 2 Punkte. Also brauchen wir Minimum den 2 Punkte, dann sind wir aktuell 2 Punkte schlechter. Plus wir sind auf dem verfickten Platz 3. Alles nicht geil. Kann wir nur hoffen, dass wir in den letzten beiden Spielen plus jetzt das Pokalspiel eine Runde weiterkommen und 6 Punkte holen gegen Paderborn und gegen Nürnberg. Ich bin mal gespannt, wenn wir da nur 3 Punkte holen. Also die Diskussion, die müssen ja irgendwie mal aufhören, so, ne? Also das
ich glaube, nervt. Die werden nicht aufhören.
Ja, also irgendwann ist halt der Erfolg gibt dann recht, so. Und da muss man einfach punkten.
Paderborn gewinnt 1-0 gegen Hannover am letzten Spieltag. Ne? Wird nicht ganz so leicht, aber ich baue da vor.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Paderborn ist 10. Nürnberg ist 11. So, also
Nürnberg verliert 5-0 gegen Düsseldorf. Also
wir sagen halt Hannover, immer irgendwie wenn die unter den Top 5 sind, sagen wir, boah, ist aber ein schwerer Verein. Wenn es irgendwie von
die letzten sind, sagen wir, oh, da tun wir uns
ja schwer. Genau. Irgendwo muss man mal sagen, also die haben jetzt auf der Pfanne und irgendwie gefühlt, also besser als Platz 10 und Platz 11 kann man sich eigentlich
fast gar nicht wünschen. Zu Hause haben wir sie ja eigentlich auf der Pfanne, ne? Muss man ja sagen, spricht alles für einen Sieg.
Ja, aber jetzt kommt er erstmal leider auswärts am Mittwoch Hertha in Berlin. Das Pokalspiel, da bin ich mal gespannt. Jatta darf da natürlich spielen. Der darf auch nächstes Spiel wieder spielen, da war er verletzt. Meffert übrigens 5. gelbe Karte. Da kommt Poreba wieder ins Spiel. denke ich mal.
Ist übrigens für mich, Hertha, sorry, eine Win-Win-Situation. Ich weiß auch nicht, was ist los mit mir? Ich sehe alles so positiv. Aber
immer.
In den letzten Folgen, ne?
Ja, ist auch den Hörern schon aufgefallen. Ja,
muss ich echt aufpassen, weil, aber ist im Moment so, ich fühle zum Beispiel jetzt gegen Hertha, finde ich es einerseits jetzt doch schwerer als vor ein paar Wochen, ich sehe die jetzt deutlich stärker. Ich glaube aber, dass wenn du da ausscheidest, Fokus auf die zweite Liga, wunderbar, wäre für mich auch kein Eskalationsgrund zu sagen jetzt, ey, was soll die Scheiße, jetzt sind wir auch noch im Pokal raus. Und wenn wir gewinnen, ist das für mich aber so ein irgendwie, weiß nicht, Gamechanger, weil dann bist du irgendwie, was bist du dann im Viertelfinale, ne?
Ja, das wäre schon nicht schlecht.
Gut, dann würde ich es erst nochmal auf die Auslosung ankommen lassen, aber das könnte doch mal so ein Ding sein, wo die Fans wieder sagen, irgendwie
hast ein bisschen Kohle, hast vielleicht ein geiles Heimspiel, genau, nochmal so.
Hast irgendwie die Fans haben wieder ein neues Highlight, so Bock, dann ja, kompensiert dann so ein bisschen die Liga-Tristesse.
Ja. Ich würde gerne mit euch noch über einen Spieler sprechen. Mhm. Öztunali.
Das ist schwierig.
Öztunali statt Ferai. Okay, Ferai wäre jetzt grundsätzlich.
Nee, nicht nee, statt, nee, sondern nee. Grundsätzlich. Also ich finde,
was ist faul bei Öztunali?
Es ist, bei dem läuft gar nichts rund.
Ja. Also
da werfe ich noch einen weiteren rein.
Ist für mich die größte Überraschung, und zwar negativ. Ich hätte gedacht, es wird einer der Top 3 Spieler, hat sich in der ersten Liga verdient gemacht, also war
ja, aber ich meine, das haben wir in den Folgen auch schon vor der Saison, als das klar war, dass er zu uns kommt, auch gesagt, irgendwie, dass er echt eine Wundertüte ist, weil er lange verletzt war, auch irgendwie bei Union zuletzt nicht wirklich zum Zug gekommen ist. Also ich finde, also der Junge tut mir echt leid. Ich weiß noch, das erste Spiel, was er bei uns gemacht hat, wo er so ein Tempo ging, wo wir dachten so, oh, okay, vielleicht haben wir uns doch getäuscht, aber ja, das war irgendwie so ein...
Hatte nicht einer von euch die These, dass er in einem Spiel dann uns zum Aufstieg schießt und vorher alles vergrützt?
Ja, wenn das so ist, check, kann er gerne machen.
Aber
was ist denn, also ich sehe genauso kritisch Königsdörfer, gefällt mir gar nicht.
Ja, er hatte ja natürlich jetzt privat auch ein bisschen Probleme.
Ja, aber raus aus der Startaufstellung. Also
naja, aber uns fehlt dann so ein bisschen die...
Du hast halt Yatta Dompe, Ferai, Reis ist ja weiterhin verletzt, ja,
weil Benesch Ferai für mich über außen nicht so zwingend ist wie andere, ne?
Also da musst du eigentlich Dompe musst du von Anfang an. Also klar, super Einwechselspieler, macht dann immer noch irgendwie eine Nuss, also legt da auf. Aber eigentlich gibt's da gar nichts. Dompe, Yatta außen, in der Mitte Glatzel, dann Benesch, dann Poreba und Ferai. Also so musst du spielen und dann hast du, ist interessant natürlich jetzt, was ist mit Schonlau, kann man den schon mal einwechseln, wechselt man den ein, war der jetzt eher mentalitätsmäßig mit im Kader und so spielpraxismäßig, sagt man, naja gut, okay, vielleicht eher Rückrunde, er war ja jetzt doch schon ein bisschen länger raus, wird man sehen so. Also Ambrosius ist ja schon ein guter Felster, auch bei den Fans beliebt und irgendwie hat eine richtige Mentalität. Ramos, ja, eigentlich gut. Bei Pauli jetzt auch nicht so, dass alle, also ist auch nicht mehr hundertprozentig safe so. Ja, Van der Bremt gut.
Würdet ihr euch frischen Wind in der Winterpause wünschen? Ich ja. Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt meine Nieten gefunden, auf die ich nicht mehr bauen würde mit Öztunali und Königsdörfer und würde jetzt mir schon frischen Wind nochmal wünschen, ja.
Auf den Außen. Ist krass, obwohl eigentlich unser Außen so das Prunkstück waren, so vier gute Außenspieler, sind jetzt echt davon zwei Schrott.
Ja, ich wäre für alles offen, ehrlich gesagt.
Mhm. Auch noch ein Coach?
Dafür überlegst du schon relativ
lange. Gute Frage. Ich dachte, ich verteidige ihn natürlich die ganze Zeit, aber das heißt nicht, dass ich immer mich vor anderen Themen verschließe. Also ich glaube, wo wir uns einig sind, wenn wir an einen neuen Coach denken, dann muss es eine interne Lösung sein aus dem Nachwuchsbereich, weil ich glaube, ein anderer Coach würde viel zu viel umbauen müssen.
Klar, mit Piet Reimers oder vielleicht auch Merlin im Polzin stehen natürlich auch irgendwelche also Merlin ja sowieso im Trainerstaff, aber mit Piet Reimers, der auch ziemlich gute Arbeit macht, der jetzt auch bei Osnabrück in kurzem Gespräch war, nachdem sie den Trainer gesucht haben.
Ah, ich finde, zu dem jetzigen Zeitpunkt würde ich so eine Entscheidung also nicht treffen.
Ich will das Thema auch gerade noch gar nicht aufmachen.
Spiele noch verloren gehen, ja. Also jetzt finde ich, nein.
Wir sind U17-Weltmeister geworden.
Ja.
Und vom HSV war einer mit dabei, dessen Name ich letztes Mal schon nicht hundertprozentig drauf hatte. Ich guck gleich mal nach. Auf jeden Fall hat der am Anfang, hier, Yalcinkaya, Bilal, 17 Jahre natürlich, und der ist ja so ich glaube, nachgerückt sogar, wurde dann eingewechselt am Anfang des Turniers, hat dann ein, zwei Tore immer gemacht und hat dann am Ende des Tages Halbfinale, Finale, Startelf gespielt. Also hat sich da richtig so ein bisschen festgespielt und Fokus gespielt und das erfreut einen doch, ne? Das
und soll wohl auch vor einer Vertragsverlängerung beim HSV stehen.
Ja. Das wäre schön, dass er, wenn er nicht gleich weggekauft werden würde.
Die sind U17, ne? Sie sind 17 oder jünger, oder?
Ja, ja.
Die hatten da so eine mickrige Sektflasche beim Feiern in der Hand. Meint ihr, die dürfen noch nicht so richtig viel Alkohol trinken? Ist es nicht so geil, wenn so ein 17-Jähriger da irgendwie mit Bier und Wodka-Pollen rumlädt? Oder trinken die vielleicht wirklich nicht so viel? Ich fand, das sah so süß aus, so kleine.
Ich glaube, kleine Kids, die trinken da auch ganz gar nicht
haben so. Haben gar viel, keinen Bock zu trinken.
Ich glaube, da gibt es eher eine Shisha-Pfeife, die danach rumgeht.
Ja. Dann würde ich ja sagen, trink lieber ein Bier, als ja irgendwie so eine Shisha zu rauchen. Und dazu muss ich aber sagen, es ist noch ehrlicher. Sie jubeln alle noch viel extremer als die Nationalmannschaft. Das ist mir dann als die A-Nationalmannschaft. Das ist mir schon aufgefallen. Zum Beispiel, da schießt einer ein Tor und die gar nicht am Tor beteiligt waren, sind so wirklich so jubelnd weggelaufen in alle Richtungen und die sind völlig ausgerastet. Klar, war jetzt auch ein Finale, aber das fiel mir schon so auf. Das war
was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, sie haben den Pokal überreicht bekommen und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben ihn nicht hochgehalten, sondern haben ihm den Trainer gegeben, dass der den Pokal als Erstes hochhalten kann. Und das fand ich so als Bild oder als Message fand ich es irgendwie ganz, ganz, ganz cool und aussagekräftig, dass das Team gesagt hat, ey, diesen WM-Titel, den erstmal der Trainer, der ist derjenige, der uns hier eingestellt hat und habe ich auch so noch nicht gesehen. Also fand ich
ich glaube, da können sich die A-Nationalmannschaft so ein bisschen was abgucken im Sinne von Team Spirit und sowas, denn ich habe auch wieder mit einem gesprochen. Der meinte, der hat wiederum dann irgendwie mit einem, so der ein bisschen aus dem Dunstkreis ist da, und der meinte so, ja, es ist, also das Talent ist da, aber das ist einfach momentan, kannst du auch machen, was du willst, wie keine Mannschaft. Also man müsste eigentlich die Einzelgänger dieser Welt, so gefühlten Sanés, bla bla bla, so alle raus. Und aber kannst du natürlich dann auch nicht machen, dann schreibst du ungefähr die Bildzeitung, ey, was ist denn jetzt los? Aber du brauchst halt unbedingt irgendwie ein Team, was füreinander kämpft, füreinander rennt und nicht halt, was dann irgendwie über den nächsten Insta-Post nachdenkt und Hauptsache, wie stehe ich selber irgendwie gut da und mach
so,
die.
So schwer, weil das früher halt auch nicht so war. Ne? Sie sind mittlerweile einfach so über viele Ligen verteilt und in so vielen verschiedenen Vereinen, dass du, das gibt diesen Bayern-Block ja nicht mehr ganz so, oder es ist alles, es natürlich, findet sich dann natürlich wirklich schwerer zusammen. Aber andere Nationen haben es ja irgendwie auch hinbekommen.
Ja, du brauchst, glaube ich, einfach eine gute Konstellation und dann ist gut.
Aber ich bin bei dir gerade. Ich würde in der Vorbereitung den Fußball ganz weit wegschießen und sagen, wir müssen uns gar nicht um Fußball kümmern, könnt ihr alle. Und nur Teambuilding-Maßnahmen machen. Also gefühlt alle einfach nur irgendwie in Urlaub schicken und erstmal Freunde werden.
Ja, Escape Room, alle rein da.
Der Klassiker.
Achtmal hintereinander.
Oh. Ja, also Mittwoch 20:30 meine ich, ne? Ja. War relativ spät. Pokal, Berlin.
Von euch da?
Nee. Du auch nicht?
Nee, ich flieg morgen in Urlaub.
Ah ja, okay, das ist geil. Und dann am Wochenende gegen Paderborn zu Hause.
Samstag, 13 Uhr am
Samstag. 13 Uhr, ja, 13:30 jedes Mal, ey, es macht mich mürbe. 13 oh, Uhr.
Mittlerweile habe ich es raus. Ich habe mir da so ein paar Eselsbrücken gebaut.
Welche?
Also, weiß ich nicht mehr.
Aber Samstag. Nein, 13 Uhr.
Ich habe es einfach gelernt, Samstag 13 Uhr.
Und Sonntag 13:30, ne?
Ja, genau. Ja,
okay. Kicktipp, alles in Ordnung?
Weiß ich gar nicht, guck da nicht mehr rein. Mhm. Ich tipp noch, aber ich gucke nicht mehr rein.
Auch da bist du angekommen, sehr interessant. ich bin Platz 10,
Top 10. Ja, ich 10. weiß.
Mhm. Hat doch reingeguckt, interessant.
Ja, okay.
Du hast, glaube ich, trotzdem weniger Punkte gesammelt als ich. Ich komme, Gato.
Ja, wie viel?
Ich glaube, ich habe 16 gesammelt.
Ja, das ist gut. Welcher Platz bist du?
Dadurch ein bisschen aufgestiegen, weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Darüber rede ich noch nicht.
Welcher okay.
Platz? Ich wollte nur sagen.
Ja, ich habe leider auch 2 Punkte verloren zum ersten. Der hat nämlich 15 Punkte. Das, ja, aber nun gut. Tipp für Pokal und fürs Wochenende?
Pokal geht in Elfmeterschießen und Heuer Fernandes rettet uns in die nächste Runde.
Oh ja, sehr romantischer Gedanke.
Nach dem Wochenende jetzt gegen die Zecken hat er das mehr als verdient.
Ja, Paderborn, HSV gegen Paderborn zu Hause.
Zu Hause ein 2-0-Sieg.
Ja, da ist ja alles wieder in Ordnung, ne? Zu Hause.
Sowieso.
Das aber ist warum 2-0? Wir kriegen immer ein Gegentor.
Nee, 2-0.
Okay, ich sag 2-1.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir's und wir drücken uns mal alle gegenseitig die Daumen, dass wir das Auswärtsspiel jetzt gewinnen.
Genau. In diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.